Ich frage mich ja immer wieder, warum bringt KI bei manchen echte Ideen und bei anderen nur Einheitsbrei? Genau das erklärt eine neue Studie. Nicht das Tool entscheidet nämlich, sondern wer wie damit arbeitet. Aber jenseits von KI passiert gerade auch so einiges. Netflix will nämlich weg vom Serienabend und hin zu einer Scroll-App à la TikTok für den schnellen Dopamin-Kick zwischendurch werden. Apple verabschiedet sich immer weiter von seinen eigenen Designprinzipien. Und Wikipedia feiert 25 Jahre mit ein paar Logo-Designs, die aussehen wie von einem vergessenen CD-ROM-Spiel-Cover. Da sind einige gute Perlen dabei. Dazu geht es auch um das berühmte Deftones-Cover als Lektion in Design aus der Hüfte heraus, Humor als unterschätzter Hebel im B2B-Marketing und warum YouTube seine Marke lieber feinjustiert als radikal erneuert. Also, wenn du das alles wissen willst, bleib dran. Die Folge lohnt sich. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, was wir schon in der letzten Episode hatten, nämlich ChatGPT bekommt jetzt Werbung. Sam Altman hat das ja vorher mal alles so, braucht man nicht, Werbung ist aus dem letzten Jahrhundert. Aber klar, wir wissen ja alle, Amerikaner sind werbeverliebt und ich sag mal, wenn das Geld nicht so reinkommt, wie es reinkommen sollte und diese überzogenen Erwartungen von Billionenbewertungen und ich sag mal, ich schieb dir ein bisschen Geld zu und dafür nimmst du mir Hardware ab und dann kriegst du auch von mir ein bisschen Geld und dann kaufst du meine Lizenzen oder lagerst das dann halt irgendwo in der Cloud bei uns aus. Naja, warten wir mal ab, wann das implodieren wird. Wir werden sehen. Wenn, dann wird es nicht schön werden. Aber nun denn, wir kriegen ja erstmal Werbung. Jetzt gibt es ein kleines Update dazu, wie die nämlich aussehen wird. Es wird natürlich keine Pay-per-Click, also keine CPC-Werbung werden, dass man quasi bezahlen muss als Werbetreibender, wenn eine Nutzerin darauf klickt, auf die Werbung, sondern man zahlt pro View, pro Einblendung. Das bringt natürlich viel mehr Geld. Logo, klar, das ist wie eine Lieferserie, das läuft halt durch und man zahlt halt für so tausender Kontaktpreise. Also mit anderen Worten, es wird einfach die ganze Zeit irgendwelche Werbung eingeblendet werden. Ich würde fast behaupten, das wird massenhaft werden. Und machen wir uns schon mal alle damit warm. Wir werden in ChatGPT, zumindest in diesen Free-Versionen, zuerst, ne, gucken wir mal wahrscheinlich dann auch nach in den kleinen Bezahlversionen später auch noch. Wir kennen das alle von Google, man fängt halt klein an. Zuerst hat man keine Werbung, wir sind super, hier guck mal, wir sind die beste Suchmaschine. Dann muss man halt irgendwie Geld dran schaffen, dann gibt's die ersten AdWords. Und genauso hat's bei Google ehrlich gesagt auch angefangen vor 25 Jahren. Kann man sich mal angucken, da weiß man, glaube ich, wohin die Reise wahrscheinlich auch bei OpenAI geht. Vielleicht implodiert die Blase aber auch schon vorher. Wir werden sehen, warten wir ab. Dazu dann vielleicht in einer der nächsten Folgen mehr. Ja, was haben wir denn noch? Wikipedia, wo wir jetzt gerade schon so bei 25 Jahren und so sind, wird gerade 25 Jahre alt und hat auf ihrer Webseite mal die Logo-Entwürfe, die man damals der Community auf der Webseite zur Abstimmung vorgelegt hat, nochmal ausgegraben und gezeigt. Da sind wirklich ein paar Traumsachen dabei, die zeigen, wie wild, sag ich mal, das frühe Internet, also nicht das frühe Internet, aber das frühe World Wide Web mit so Sachen umgegangen ist. Also davon sehen viele Logos wirklich so aus, wie von so einem schlecht designten Clipart-CD-Cover, wer sich noch daran erinnert. Ein Traum. Ich verlinke es, schaut es euch an, das ist wirklich toll. Das zeigt wirklich auch mal so ein bisschen, dass Nostalgie vielleicht nicht immer recht hat, weil gerade wird ja so ein bisschen diese ganze XP-Phase und dieses ganze Bubble-Design und dieses ganze bunt verklärt. Klar, viele Leute haben so nostalgische Referenzen an ihre Kindheit beziehungsweise an ihre Pubertät, als sie mit diesen Betriebssystemen gearbeitet haben und mit diesen halbdurchsichtigen, bunten Sachen à la iMac halt gearbeitet haben und verklären das, glaube ich, im Hintergrund so ein bisschen. So sah ehrlich gesagt die 2000er halt auch raus, muss man sie in Erfahrung halten. Ja, apropos Design, Apple hat ja jetzt auch eine eigene Suite vorgestellt, das Creator Studio Bundle. Das sind quasi diese ganzen Apps, die man schon kennt, Final Cut, GarageBand aber auch und die ganzen Numbers und ne, dieses ganze Office-Paket. Die bundelt man jetzt in so ein natürlich monatlich bezahlbares App-Angebot. Das macht natürlich so ein bisschen Sinn, wenn man à la Adobe Cloud viele dieser Apps benutzt, dann kriegt man halt auch ein paar Features mehr angeblich bei ein paar Sachen. Ich gehe mal davon aus, viele KI-Features werden dabei sein. So liest es sich auf jeden Fall. Grundsätzlich bleiben aber die freien Sachen frei und die Bezahlsachen wie Final Cut und sowas sind dann auf jeden Fall auch damit drin und man mietet die quasi monatlich. Anstatt die einmal zu bezahlen für, ich glaube, 300 Euro, was Final Cut kostet, und bekommt lebenslange Updates. Muss jeder für sich selber entscheiden. Manche Leute finden das halt gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Dieses ganze Abo-Gedöns geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Aber sei es drum. Es geht aber eigentlich um die iKids. Die haben mächtig Gegenwind bekommen. Und ich sag mal so, das Glass-Design, da kann man ja noch vielleicht an manchen Stellen drüber schreiten. Mir gefällt es an manchen Stellen gut, an manchen Stellen nicht. Ich finde zum Beispiel bei Tahoe die Rundung der Fenster, da stimmt irgendwas nicht zu den Rundungen der Buttons. Also das irgendwie sieht das nicht richtig aus. Also man merkt halt auch, manche Sachen haben Icons, manche haben keine Icons im Menü. Manche Icons wiederholen sich, man weiß nicht mehr, welches Icon wofür steht, welches kleine. Also ich finde dieses, wir gehen von Mobile auf das Betriebssystem und jetzt muss das auch alles so gleich irgendwie aussehen, das funktioniert offensichtlicherweise nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Apple da auch zurückrudern wird. Das ist nicht gut. Also es gibt, ich verlinke das mal, da ist ein ganz langer Blogbeitrag, wo das einzeln auseinandergenommen wird von jemandem. Also da sieht man mal, wie schlimm das eigentlich ist, wenn ich ganz ehrlich bin und wie nicht durchdacht das ist und das ist man von Apple eher nicht so gewohnt, finde ich. Und sie werfen damit ehrlich gesagt auch ihre kompletten eigenen Designprinzipien der letzten 40 Jahre komplett über Bord an vielen Stellen. Meines Erachtens haben sie ehrlich gesagt mit den Creator Studio Bundle Icons, die jetzt alle Apps bekommen, wirklich den Vogel abgeschossen. Also ich habe keine Ahnung, was das sein soll und wie die aussehen. Also könnt ihr euch gerne selber anschauen. Blend sie hier vielleicht irgendwo mal ein. Macht euch selber ein Bild davon. Ich glaube, das wird alles nicht lange halten bei Apple. Da wird ordentlich zurückgerudert werden. So, das war jetzt so ein bisschen der Themenabriss der Woche. Ganz kurz, was da sonst noch so passiert ist. Plus ein bisschen, was sich noch aus der letzten Woche ergeben hat. Kommen wir zum allerersten Thema. Und zwar Netflix möchte gerne die eigene App redesignen. Und es geht jetzt mir gar nicht jetzt wie im vorher so ums Design, sondern was das grundsätzlich aussagt, was sie da machen. Und zwar geht's nämlich immer mehr in Richtung einer App, die man nicht benutzt, um etwas zu schauen. Ich habe jetzt gerade an der Bushaltestelle 15 Minuten Langeweile, dann schaue ich mir halt die Folge weiter an und ich sitze auf der Couch und schaue das weiter oder beim Kochen oder sonst irgendwas, sondern man möchte zu einer App werden, die man ständig aufruft. Angefangen hat es jetzt schon, indem man so Live-Votings eingeführt hat, ne, dass man schön die ganze Zeit bloß am Handy bleibt. Gerade geht ja auch so ein bisschen rum, dass Matt Damon und Ben Affleck in der Joe Rogan Experience zu Gast waren und da in einem etwas längeren Gespräch auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert haben, was die Produktion ihres neuen Netflix-Films nämlich angeht. Und ja, sie bestätigen halt das, was sowieso schon mehrfach gesagt worden ist, dass die Studio-Executives hingehen und sagen, hey, ihr müsst jedes Mal nochmal den Plot wiederholen. Die Figuren müssen immer alles erklären, weil die Leute schauen sowieso die ganze Zeit aufs Handy und die müssen das alles nochmal rekapituliert bekommen. Also alles, was ehrlich gesagt mich völlig an diesen Serien nervt und an den Filmen. Ich kann noch auf den Fernseher schauen, 90 Minuten und muss nicht die ganze Zeit am Handy bleiben. Scheint offensichtlicherweise für andere anders zu sein. Das macht aber ehrlich gesagt eine Filmerzählung total kaputt und überhaupt nicht gut. Das ist nicht richtig. Das ist das Medium Film. Schau hin. Nicht schau irgendwo anders hin und lass dann nochmal das Storytelling nochmal laufen, weil egal, sie bestätigen es auf jeden Fall. Und das lässt ja schon erahnen, wo es hingeht. Jetzt möchte man aber natürlich auch noch die eigene App dazu umbauen, dass sie quasi permanent herausgeholt werden kann, permanent angeguckt werden kann. So ein bisschen an der TikTok, ne, sollen jetzt vertikale Clips kommen, kürzere Formate, mehr Impulse zum Scrollen. Und Gen und Filme, sag ich mal, treten da so in den Hintergrund 2026 und so dieser Dopaminkick, dieser dauerhafte Dopaminkick, der soll jetzt bei Netflix auch voll einschlagen. Klar, die Anmeldezahlen sehen super aus, die Quartalzahlen sehen super aus, der Wachstumskurs ist irgendwie immer noch da, diese ganzen Zukäufe an Studios und jetzt möchte man auch den nächsten Dienstleister und Streaming-Dienstleister übernehmen. Das muss sich auch irgendwie auszahlen und das soll sich auszahlen, indem noch mehr Leute da reingezogen werden. Und ehrlich gesagt, irgendwie muss man das Ganze ja noch monetarisieren. Naja, wir werden mal abwarten, wie das weiter passiert. Vielleicht gibt es demnächst Abos, die nicht mehr alles beinhalten, sondern man muss dann extra bezahlen, um die Podcasts zu bekommen. Die haben sie ja jetzt übrigens auch, ne, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Netflix hat jetzt auch Podcast. Vielleicht geht's dahin, ne, dass man so das noch so ein bisschen aufteilt. Warten wir mal ab. Ich sag mal, da ist einiges im Fluss. Netflix geht auf jeden Fall hin und möchte eine App werden, die man halt ständig rausholt. Und ich sag mal so, bitte nicht noch eine App. Also wirklich, wir brauchen nicht mehr noch von diesen Apps, die man ständig haben muss und drauf gucken muss und noch ein Live-Voting und noch ein Live-Kommentar und hast du das gesehen und hast du dies gesehen und noch einen kürzeren vertikalen Clip. Ich sag mal so, vielleicht wird's nicht mehr so lange halten, weil die Gegenbewegung ist ja auch schon da. Aber so sieht's halt jetzt 2026 bei Netflix aus. Das zweite Thema klingt jetzt vielleicht ein bisschen trockener, nämlich Humor im Marketing für B2B. Und zwar würde man ja da von alleine ausgehen und sagen, ja, Humor, B2B-Sektor, lass mal vielleicht mal, da geht's um harte Kommunikation, um harte Facts, da geht's darum, eine Dienstleistung oder ein Produkt zu verkaufen, was von Businesskunde zu Businesskunde kommuniziert werden muss. Da ist Humor vielleicht fehl am Platz. Stimmt nicht, wie eine neue Studie zeigt. Nämlich Humor im B2B-Marketing wirkt schon, sie muss halt nur richtig gemacht sein. Was dagegen natürlich nicht funktioniert, sind solche launigen Gags, die man alle kennt. Das kommt halt nicht gut an. Was allerdings gut ankommt, ist, wenn der Humor sozusagen an das Produkt und die Dienstleistung eng gebunden ist und nicht einfach nur ein funny Gag ist. Und die Studie zeigt, dass halt funny Ads von B2B-Marken die Sympathiepunkte bei den Befragten um bis zu 17,9% steigert. Das heißt, die Marke wirkt nahbarer, angenehmer, netter und vor allen Dingen, man nimmt die Werbebotschaft und darum geht es dann auch natürlich, man nimmt die Werbebotschaft eher auf. Ich habe mal ein bisschen recherchiert nach ein paar Beispielen, weil da waren nicht so viele drin genannt in der Studie, beziehungsweise wenn, dann waren sie aus dem amerikanischen Sektor. Ich fand zum Beispiel, dass das Wirt das halt sehr gut macht. Ich verlinke es mal in der Beschreibung, beziehungsweise in den Shownotes. Ich finde das ganz gut. Also jeder kennt ja so ein bisschen diese Handwerker-Gags, ne? Also es wundert nicht, dass der Werberat sehr viel von solchen Sachen halt rügt im Laufe des Jahres. Und sowas funktioniert natürlich nicht. Also schon gar nicht heutzutage mehr. Also diese leicht platte, mehr als sexistische Handwerker-Werbung mit aus halb bekleideten Damen. Das lassen wir mal besser. Das hat auch mit Humor nicht viel zu tun, auch wenn man einen flotten Spruch drüber schreibt vielleicht oder ein komisches Wortspiel. Nein, hier geht es tatsächlich um Produktkommunikation, die mit Humor aufgeladen wird, um es empfänglicher zu machen. Und das ist ja erstmal keine schlechte Sache. Und wie gesagt, es funktioniert. Und es muss mit einem Problem oder einer Situation verbunden sein, die zu dem Produkt passt und natürlich auch bei der Zielgruppe ankommt und bekannt ist. Sonst funktioniert ein Gag natürlich nicht, ist klar. Ja, fand ich ganz interessant. Die Studie verlinke ich natürlich und schaut es euch an. Und ich sag mal, feuert Gags aus allen Rohren. Müssen wir doch wieder zur KI kommen. Und zwar TikTok baut mal wieder mehr KI-Tools in sein Shop-System ein. Natürlich, klar, muss ja immer alles schneller, weiter, höher und vor allen Dingen einfacher werden, damit immer mehr Leute TikTok-Shops halt benutzen und die Einstiegshürden möglichst niedrig werden. Da hat man sich jetzt ausgedacht, da kann man ja noch viel mehr machen. Und deswegen gibt es jetzt ein ganz neues Set und die machen zum Beispiel solche Sachen wie Produktbilder lassen sich automatisiert in Videos überführen, Texte, Voice-Overs und Listings werden nun direkt von der KI erzeugt und alles da schön reingeballert. Wer hätte das gedacht, dass die da auf die Idee kommen? Aber das senkt natürlich den Aufwand und vor allen Dingen die Einstiegshürden. Ehrlich gesagt bleibt es aber bei meiner Meinung, dass das am Ende dazu führt, dass alles irgendwie gleich wirkt. Weil, sei mal ehrlich, ja, die Texte und Voice-Overs mögen dann irgendwie an die eigene Shop-Logik oder das eigene Produkt oder sowas angepasst werden und auch die Produktbilder, die dann automatisch da rein integriert werden. Aber wir kennen es alle von solchen Videogeneratoren und so. Es werden dann immer dieselben Effekte benutzt, es werden immer dieselben Übergänge benutzt und irgendwann sieht wirklich alles gleich aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das auch als kleine, gerade als kleine Marke haben möchte. Weil eigentlich hat man ja ein Stellungsmerkmal und das müsste man nach außen stellen wollen. warum sollte ich all diese ganzen KI-Tools benutzen, die am Ende die Gefahr birgen, dass alles gleich aussieht und nicht so in dieser Masse an Uniformen oder fast uniformen Sachen eher untergehe, wenn es schon um Kommunikation geht und auch um Produktkommunikation und auch um Werbung für Produkte, für Shops, dass auch was gekauft wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende alles so toll funktionieren wird. Und ehrlich gesagt, ohne eine klare Idee, ohne gutes Storytelling und ohne die eigene Geschichte dahinter, ist jedes Marketing eher so ein wenig nicht nützlich. Die Aufgabe sollte man sich auf jeden Fall nehmen und die nicht einer KI überlassen. Man kann darüber diskutieren, ob ehrlich gesagt danach diese Prozesse nicht doch teilweise von KI erledigt werden können. Aber ehrlich gesagt, alles, was ich bisher gesehen habe, und das ist einiges, ist nicht so, dass ich sagen würde, wow, das sieht jetzt alles so super top aus und würde meine Marke so toll repräsentieren und würde meinen Shop so toll darstellen und würde so eine tolle Produktkommunikation machen, dass daraufhin Klickreize erzeugt werden. Und darum geht's ja letztendlich auch. Niedrige Einstiegshürden hin oder her. Es geht am Ende darum, dass Klicks generiert werden und Käufe. Ich würde das dreimal überdenken, ob ich das so machen würde. Man kann das ja ausprobieren. Man kann auch KI an manchen Stellen halt einsetzen. Aber diese grundsätzliche Konzeption, die grundsätzliche Sache, was will ich überhaupt erzählen? Warum möchte ich das erzählen? Was ist hier überhaupt los? Was ist mal überhaupt meine Botschaft? Was ist mein Angebot? Das kann einem, ehrlich gesagt, die KI nicht so wirklich abnehmen. Und vor allem nicht diese KIs, die da in diese ganzen Shop-Sachen integriert werden. Diese automatisierten Listings, okay. Aber ehrlich gesagt, wer schon mal mit ChatGPT und etlichen anderen versucht hat, eine Kalkulation zu machen, wird feststellen, dass das nicht immer so sauber funktioniert. Und dass dann auf einmal solche Sachen pauschal veranschlagt werden oder Fehler in der Formel sind oder sowas. Und das sind eigentlich einfache Sachen. Ich würde dem nicht immer allzu großes Vertrauen entgegenbringen. Aber gut. Müsst ihr selber entscheiden. Ich stelle das hier nur vor. Kommen wir nun zu dem Branding, Rebranding der Woche. Das dreht sich diesmal um YouTube. Also davor teilweise als Leute hier das auch sehen. Die haben nämlich ihre Markenidentität behutsam angepasst. Und zwar natürlich, ehrlich gesagt, weil sich auch die Endgerätekommunikation ändert, beziehungsweise die Endgerätenutzung. Die rote Farbe ist ein bisschen angepasst worden. Jetzt gibt's so einen softeren Verlauf, also von so Magenta zu diesem Signalrot. Das finde ich schon mal ganz schön. Das soll natürlich auch solche Sachen wie Burn-in in den Screens ein wenig reduzieren, dass halt nicht immer die rote LED so angesteuert wird, sondern dass dann tatsächlich so Verläufe halt damit drin sind. Das soll das wohl reduzieren. Insgesamt finde ich, ist es eine ruhigere und visuell eher ausgewogenere Darstellung. Man hat nämlich auch das Motion Design angepasst. Das finde ich, wenn man sich das anguckt, was man da sieht, ist es halt eher in Richtung Nutzerführung. Es ist jetzt nicht ein Effekt, der oben drauf gesetzt wird, um des Effekt willens, sondern so wie Motion Design ehrlich gesagt auch funktionieren soll und kleine Animationen halt einfach auch designt sein sollen, dass sie das Auge lenken, den Nutzer führen, hinüberleiten irgendwo hin und nicht um der Selbstwillen einfach irgendwas eingeführt wird, weil man es kann, technisch gesehen. Das, finde ich, haben sie ganz gut hinbekommen und insgesamt ist es halt eher auf die Nutzungssituation, die sich natürlich unterschiedlich darstellen, ausgerichtet und man hat deswegen auch eine neue Schrift eingeführt, die ist, das muss ich eben nachgucken, mit dem Schrifthaus Sharptype zusammen entwickelt worden und das ist jetzt diese neue YouTube Sans, die mehr länderspezifische Zeichen enthält, die auf den Endgeräten, den diversen, einfacher lesbar ist und aber trotzdem sehr bold und sehr, sehr, sehr ausdrucksstark wirkt. Also ich finde sie wirklich gut, wie man merkt. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Designs behutsam angepasst werden können und eher so eine Evolution durchmachen müssen als eine punktuelle Revolution. Und das ist sowas, das sollte sich meines Erachtens immer mehr durchsetzen, dass man gewisse Teile immer wieder anpasst, weil sich gewisse Sachen auf der NutzerInnenseite ändern. Das wird ehrlich gesagt viel zu selten gemacht. Es geht hier eher in Richtung Leitplankendesign. Das macht YouTube, finde ich, an der Stelle ganz gut. Sie geben das halt vor, sie entwickeln eine Neuschrift, die wird dann eingeführt. Es gibt dann diese kleinen Logo-Animationen nochmal, diese kleinen Übergangsanimationen. Alles wird so ein bisschen behutsam angepasst und iteriert sozusagen. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Ansatz und das haben sie gut gemacht. Schaut es euch an. die nächsten Wochen wird das ja sowieso überall zu sehen sein, aber jetzt kann man sich da mal schon mal vorab kleine Ausschnitte von der Kamu. Ja, kommen wir jetzt direkt zum nächsten Design-Thema. Und zwar ist es das, die Design-Story der Woche, das Video der Woche, wie auch immer man das nennen mag. Und zwar sind es eigentlich zwei und die habe ich auf dem Instagram-Kanal des Skateboard-Magazins Jenken, spricht man es glaube ich aus, entdeckt. Die haben eh ganz nette Videos immer drauf, wo sie SkaterInnen interviewen und so ein bisschen befragen und auch filmen. Also Film ist ja tatsächlich immanent beziehungsweise eng verbunden mit der Skatekultur. Da wird ja immer viel gefilmt. Jeder, der mal durch die Innenstädte geht oder an Skateparks vorbei, wird immer sehen, es gibt immer noch jemanden, der fotografiert und oder filmt die ganzen Sachen. Das ist ja wirklich sehr stark da vertreten. Heute geht es dann in den Videos um zwei Seiten sozusagen einer Geschichte, nämlich, das fand ich wirklich gut gemacht, das eine ist die Geschichte des Fotografen, der das berühmte Cover der Around the Fur von Deftones fotografiert hat. Und ihr kennt das alle, das so ein bisschen von oben mit dem Fischauge und naja, man sieht auch ein bisschen mehr Haut an der Stelle. Deswegen blende ich es jetzt mal nicht ein, aber das ist damals fotografiert von Rick Kosick, einem Fotografen, der auch für Skateboard-Magazine etc. fotografiert hat. Und der war bei den Aufnahmen dieser Platte irgendwie mit dabei. Einfach so, ohne direktes Ziel. Er ist auch nicht groß in der Musikfotografie verhaftet, sondern kommt wirklich auf dieser Skateboard-Geschichte. Und gleichzeitig gab es da wohl einen Pool, da wo aufgenommen worden ist, und da hingen halt einfach auch noch zwei Mädchen ab. Jetzt nicht als Groupies oder sonst irgendwie sowas, sondern die hingen da halt einfach ab, haben gehört, die Deftones spielen da, beziehungsweise die Deftones nehmen da auf, haben da rumgehangen. Es war heiß, haben im Pool gesessen, hatten irgendwie noch einen kleinen Shot wohl anscheinend gehabt, den man dann auch im Bild sieht, wenn man genauer hinguckt. Und ehrlich gesagt, es ist noch nicht mal irgendwie ein Bikini oder ein Badeanzug, sondern sitzt da wohl anscheinend in ihrer Unterwäsche. Also so, wie man halt einfach war, bevor dieses Internet war und dieses Internet so groß war und alle Leute sich inszenieren musste, sondern ja, es ist warm, wir hier sind im Pool, wir setzen uns jetzt da rein und kühlen uns ein bisschen ab. Und da hinten nehmen die Defter uns halt eine Platte auf und wir sind halt irgendwie mit dabei, weil das gehört halt irgendwie dazu. Man ist halt einfach da, wir sind ja alle irgendwie aus einer Szene. Wie auch immer. Auf jeden Fall hatte aus der, ohne in den Sucher zu gucken, einfach von oben mit dem Fischauge-Objektiv einfach zwei Fotos gemacht und das war's. Ich will jetzt nicht das ganze Video nacherzählen. Schaut's euch an. Es ist wirklich sehr erhellend, weil, jetzt kommt's nämlich, sie haben das Mädchen oder beziehungsweise die junge Frau auf dem Cover auch ausfindig gemacht und ihre Seite der Geschichte halt auch erzählt. Oder sie erzählt ihre Seite der Geschichte. Und sie gehen auch zurück an diesen Ort, wo das damals aufgenommen worden ist und schauen sich halt dann den Pool an und versuchen dann auch irgendwie reinzukommen und so. Also das ist wirklich eine tolle Sache, die so ein bisschen, finde ich, auch so ein, wo wir eben schon bei den 2000er Jahren waren und so Nostalgie, die das aber schon so ein bisschen zeigen, wie halt aus so einer Spontanität und aus einer DIY- und Underground-Kultur, die einfach ihr Ding macht, etwas entsteht, wo ein Foto gemacht wird, einfach von einem Setting, ohne dass man das irgendwie designt hätte oder sonst was, sondern einfach aus der hohlen Hüfte heraus geschossen, gibt man der Band irgendwie die Fotos und sagt halt, hier, ich habe bei den Aufnahmen was fotografiert, hier, nimm mal. Und Wochen später ruft die Plattenfirma an und sagt, hör mal, unser Designer, der hat das Plattencover gemacht. Du wirst nicht glauben, wir nehmen das Bild. Und er denkt, welches Bild von denen, die ich da alle gemacht habe? Und dann ist halt genau dieses, wo er noch nicht mal irgendwie reingeguckt hat in den Sucher. Und ich finde, das sind natürlich solche Sachen, wo, glaube ich, im Moment jüngere Generationen oder vielleicht auch wieder ältere wieder auf der Suche sind nach solchen Momenten, die einem digital und das permanente Rumlungern in digitalen Räumen einfach nicht mehr geben kann. Nämlich, man hängt einfach ohne Ablenkung irgendwo und macht Dinge aus dem Stegreif sozusagen heraus. Einfach, weil man zusammen ist und weil irgendjemand was macht und macht das auch noch analog. Und ich glaube, solche Sachen werden in Zukunft zunehmen. Das zeigen auch ein paar Studien, die ich hier schon vorgestellt habe. Aber ist ein guter Blick hinter das, was vor 25 Jahren eher gang und gäbe war und heute als besonders wieder hervorkommt. Also machen wir es kurz. Schaut euch beide Videos an. Ich verlinke sie hier. Toll. Ja, kommen wir jetzt zur Studie der Woche. Und die fand ich ganz interessant. Ich hatte das ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt im Intro. Man fragt sich ja manchmal, warum KI bei manchen Leuten die Kreativität fördert und bei manchen Sachen einfach und bei manchen Situationen oder in bestimmten Zusammensetzungen einfach nicht funktioniert und Kreativität eher hemmt. Es geht jetzt nicht darum, dass man einen Prompt eingibt und dann kommt ein Bild raus. Sowas meine ich gar nicht. Und da hat sich jetzt eine Studie mal mit beschäftigt und das zeigt halt ganz gut, finde ich, dass KI Kreativität am Arbeitsplatz gut steigern kann. Allerdings nicht automatisch und auch nicht bei jedem. Und bei jeder, das fand ich ganz interessant, nämlich Tools wie ChatGPT sind natürlich in viele Arbeitsläufe mittlerweile fest integriert. Und viele Tools haben es schon einfach so integriert, also dass man schon gar nicht mehr sozusagen sieht, dass eine KI damit am Werk ist, sei es auch nur solche Zusammenfassungen von Meetings, an die man sich schon gewöhnt hat, oder von Calls. Und das führt trotzdem dazu, dass viele Beschäftigte trotzdem nicht von spürbar besseren oder positiveren Effekten berichten. In der Forschung, die jetzt da vorliegt, liegt der entscheidende Unterschied nämlich weniger im Tool selbst, und das fand ich ganz interessant, sondern eher darin, wie Menschen damit umgehen. Nämlich konkret heißt das, dass vor allen Dingen diejenigen von KI profitieren, die über stark ausgeprägte Fähigkeiten verfügen, das eigene Handeln bewusst vorher schon zu planen und durch Beobachtung des eigenen Handelns und dessen, was dabei herauskommt, auch immer wieder neu anzupassen. Also ähnlich wie YouTube, ne? Evolution, man passt das immer wieder an. Die Menschen oder die Art von Menschen profitieren davon. Sie nennen es jetzt hier metakognitive Menschen. Ich lasse das mal hier so stehen, das klingt ja so ein bisschen wie die X-Men, aber sei es drum. Und sie sagen halt, dass KI hier durchaus zwei wichtige Voraussetzungen für Kreativität unterstützen kann, nämlich sie erweitert schnell das eigene Wissen, indem sie Informationen, Perspektiven und Zusammenhänge schnell liefern kann, also sowas wie Wissensmaschine sozusagen. Und was KI natürlich schon besser kann und auch sowas wie ChatGPT sowieso, sind Routineabläufe übernehmen. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, auch was ich hier immer bringe, sowas wie ein Kampagnenplan. Man hat x Tage, man hat hier die Ferien, man hat den Veröffentlichungszeitraum, man hat die Assets und man, wenn man das alles hat und sagt, pass mal auf, mach mir daraus mal einen Fahrplan, möglichst grob erstmal und verfeinert den immer weiter, dann funktioniert das. Super. Das sind Routineaufgaben. Da, glaube ich, schreit auch keiner laut hier, um die machen zu müssen. Und das fördert natürlich die Kreativität, wenn man Zeit für andere Dinge hat. Das würde ich auch niemals bestreiten wollen, egal wie KI-kritisch ich oft genug bin. Und die Studie sagt jetzt halt, metakognitive Menschen nutzen KI dann gezielt, lassen Routineaufgaben erledigen, hinterfragen natürlich auch die Ergebnisse, erkennen da Wissenslücken, also merken auch, das kann irgendwie nicht stimmen, was da steht, das eine passt nicht zum anderen, oder sagen, was, die Zahl ist aber aus 2022, wir haben aber schon 2026, gibt's da nichts Aktuelleres, sowas zum Beispiel, und steuern ihren Arbeitsprozess danach, passt den immer wieder an, und schau mal, wo kann ich das weiter integrieren. Wer dagegen KI-Ergebnisse ungeprüft übernimmt oder den ersten Vorschlag annimmt, gewinnt damit kaum irgendeinen Blumentopf, geschweige denn kreative Impulse. Und das ist ja das, was ich immer sage. Nicht ungeprüft übernehmen. Auf gar keinen Fall. Für Unternehmen und Agenturen, auch im Speziellen, heißt das natürlich, oder interne Design-Teams oder Kreativteams oder auch Marketing-Teams, Kreativität entsteht nicht durch die bloße Integration von KI-Tools in den Workflow. Und das sieht man ja oft genug. Entscheidend ist auch, Mitarbeitende gelernt haben, das auch reflektiert und mit einem guten Blick auf das Ergebnis zu benutzen. Und da muss man natürlich sagen, sind Unternehmen gefragt, diese Fähigkeiten auch zu schulen bzw. auszubilden. Und auch da, wo es einfach keinen Sinn macht, KI nicht zu integrieren. Da muss man ja nicht. Niemand muss KI benutzen. Nicht für jeden Kram. Da im Workflow, wo es passt, wo es im Workflow nicht passt, raus damit. Auch das muss man ja immer sagen, wenn ein Großteil der Mitarbeitenden mit einem Tool nicht klarkommen, dann ist das Tool nicht gut und nicht die Mitarbeitenden. Das muss man einfach sagen. Dann passt es auch nicht, das weiter im Workflow zu halten, sondern raus damit, das nächste bitte. Und generell muss man einfach sagen, es geht nicht um mehr Content in noch kürzerer Zeit zu erstellen, sondern es geht darum, dass man KI da einsetzt, wo sie Sinn macht und Kreativität fördert und Kreativität unterstützen kann und nicht Kreativität ersetzt. Darum geht's einfach nicht. Es ist mir auch egal, wie viele Leute bei LinkedIn die ganze Zeit sagen, ja, aber dann muss ich kein Fotoshooting machen, dann habe ich ein Bild von mir und Gemini, Banana, Flash, wie auch immer, macht mir dann die x-te Iteration daraus, dann kann ich mehr Content posten. Ja, das ist schön, aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir alle, ehrlich gesagt, an die eigene Arbeit und an die eigene Kreativität haben. Das kann es ja noch nicht sein. Aber den Begriff Metakognition finde ich jetzt trotzdem irgendwie schräg. Klingt wirklich nach X-Men, oder? Kommen wir jetzt zu einem Rückblick auf 2025 der etwas anderen Art. Also mal nicht, was wird 2026 an Trendthemen kommen, sondern was war 2025 wichtig und was hat sich da so ein bisschen herauskristallisiert, auch in puncto Kreativität oder in puncto Umgang mit Design und mit der eigenen Rolle von GestalterInnen in einem sich immer wieder verändernden Arbeitsumfeld. Und ich habe ja sehr oft auch Artikel von It's Nice That drin von der Webseite. Unter anderem auch wegen Elizabeth Godspeeds sehr, sehr guten Essays dazu. Aber sie haben jetzt mal einen Jahresrückblick der anderen Art gemacht. Haben einfach mal geschaut, was sind die 25 meistgelesenen Artikel bei uns auf der Webseite? Was wurde da kommentiert? Wie wurde das kommentiert? Was ist da auch geshared worden? Etc. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Ansatz, weil es zeigt nämlich, dass es da nicht nur so um Branchentrends geht, sondern dass da viele Themen und Artikel gepunktet haben, die sich mit Perspektiven und vor allen Dingen auch Fragestellungen beschäftigen, die sich eher mit der Rolle und der kulturellen, ich will jetzt nicht Haltung sagen, das ist schon ein ChatGPT-Begriff, aber mit der kulturellen Identifikation und der Rolle der DesignerInnen in dieser Welt beschäftigen. Das fand ich wirklich auch ganz interessant. Es geht nämlich da selten um eine ästhetische Diskussion oder um Trendanalysen oder sonst was, was einem sehr oft halt tatsächlich bei TikTok und Instagram begegnet, sondern es scheint einen großen Hunger danach zu geben, jedenfalls in deren Portal, wo es um die Analyse von Form und Wirkung geht oder um den Kontext von Design, Kulturen generell, auch Arbeitskultur und vor allen Dingen die Wirkung von Design, auch in einem sich immer wieder verändernden Umfeld. Besonders gut haben da wohl Beiträge funktioniert, die nicht nur Cases zeigen, also nicht nur einfach, hey, guck mal hier, super, also wie ich das eben jetzt bei YouTube gemacht habe, sondern das halt auch kontextualisieren und Denkweisen, Prozesse und vor allen Dingen auch Spannungsfelder thematisieren. Also es scheint da so eine gewisse Selbstreflexion der DesignerInnen-Community halt zu geben und das scheint wohl am meisten interessant zu sein, finde ich. Auch interessant, wenn ich das mal so sagen darf. An der Spitze steht nämlich tatsächlich folgerichtig ein Text, der sich mit dem beinahe, das muss ich wirklich sagen, schon ritualisierten Selbsthass im Designberuf beschäftigt. Das scheint sehr viele Brennen zu interessieren. Man kennt es wohl auch so ein bisschen manchmal von sich selber. Stark sind auch solche Artikel gewesen mit, was ich eingangs da schon gesagt habe, mit starken kulturellen Referenzen oder übergreifender Strömung, also jetzt nicht so schnelle Trends, das meine ich ja so bei TikTok oder Instagram, hey, guck mal, das ist der Trend des Tages, zack, zack, müssen wir jetzt machen, das ist der visuelle Filter, den muss man jetzt benutzen, damit, weil den angeblich alle bei TikTok benutzen, dann müssen wir den auch benutzen. Das ist übrigens eine verrückte Denkweise, das ist allen wohl schon hoffentlich klar, dass das keine... Das sollte man als DesignerIn eigentlich nicht sagen und auch nicht denken. Das ist eine komische Denkweise. Da geht's dann tatsächlich eher um solche Strömungen. Das Gothic-Thema war natürlich stark letztes Jahr, klar. Dann viele Sachen auch, sowas wie die Filmplakate von Yorgos Lanthimos, die halt sehr oft mit analogen Techniken arbeiten, auch so ein bisschen als Kontrapunkt zu dieser ganzen Digitalästhetik. Seine Filme sind natürlich auch ein bisschen speziell auch da an der Stelle. Deswegen passt das schon, dass die Filmplakate auch anders gestaltet sind. Insgesamt zeigt der Rückblick, finde ich, dass besonders das interessiert, wo Design nicht als isoliertes Thema betrachtet wird, sondern Gestaltung eher als kulturelle Praxis gesehen wird. Und das auch im Kontext von Themen rund um Essen, Bücher, Magazine, Musik etc. Also dieser ganze Kosmos, der Gestaltung sozusagen thematisiert wird. Und es scheint wirklich so zu sein, dass es zumindest in der DesignerInnen-Community immer weniger um schnelle Trends geht, sondern tatsächlich eher um tiefergehende Inhalte, die Design als Teil eines größeren kulturellen Gefüges versehen. Die Design eher als Teil eines größeren kulturellen Gefüges verstehen. Und das ist jetzt kein besonders neuer Gedanke, aber ich finde es schön, dass es halt wieder zurückkommt und dass man sich eher damit beschäftigt, als mit dieser, ich kann es auch nochmal wiederholen, von TikTok und Instagram, Leuten, die einem entgegenschreien, ständig thematisierten Trendthemen. Ehrlich gesagt, ich bin dessen auch müde und war dessen auch schon immer müde und ich bin dessen ehrlich gesagt müde. Dem stimme ich da voll zu. Um es kurz zusammenzufassen, schaut es euch an. Da sind viele Themen dabei, die auch 2026, 2027 uns noch beschäftigen werden. Nehmen wir es mal so als bisschen als längerfristigen Trendbarometer. Das reicht ja schon. Und ich es vergesse, auf diesem Kanal passiert ja immer noch ein bisschen mehr als nur die Kreativ-Kurativ-News. Ich habe nämlich noch den Kreativ-Corner-Talk und da ist in der aktuellen Folge Lukas Heinser zu Gast. Den kenne ich schon seit mehr als 20 Jahren, eher digital. Wir haben uns tatsächlich das allererste Mal vor 2 Jahren, glaube ich, bei einer Ausstellungseröffnung getroffen. Das war schon sehr skurril, wenn man jemanden schon so lange, sage ich mal, digital kennt, sich gegenseitig folgt, gegenseitig damals noch als Blog so ein Ding waren, sich gegenseitig verlinkt hat, gegenseitig kommentiert hat, als Social Media dann kam, auch sich gegenseitig gefolgt ist und da auch sich das Leben des anderen sozusagen und auch das Schaffen des anderen permanent verfolgt. Das hat schon so eine gewisse Nähe und man merkt, man ist auch so auf der gleichen Wellenlänge. Und das Gespräch dreht sich um sehr viele Dinge, um kreatives Schreiben, um kreative Blockaden, um seine Arbeit als Assistent für den deutschen Moderator beim Eurovision Song Contest, kurz ESC. Darüber hat er auch 1 und ich glaube jetzt gerade auch 2 Bücher geschrieben über das Thema. Dann ist er nämlich auch noch beim Morgenmagazin beschäftigt, war lange Zeit auch Leiter des Bildblogs und wie gesagt, schreibt nach eigenen Angaben seit 1998 ins Internet. Und wie gesagt, ich habe einiges und nicht sogar fast das meiste davon gelesen. Deswegen, ich kann euch nur dazu einladen, sich das anzuschauen beziehungsweise auch vielleicht anzuhören. Das gibt es natürlich auch wie immer als Podcast. Und Lukas erzählt sehr viele interessante Dinge da. Das war's jetzt endgültig für diese Woche. Und wie immer gilt, liken, teilen, kommentieren. Ich freue mich über alles. Bis zur nächsten Woche. Ciao.